Vierte Halbzeit.
Wer Mitte oder Ende Dezember in der deutschen Medienlandschaft unterwegs ist, dem fällt vor allem eins auf. Jahresrückblicke en masse, überall wo man hinsieht, wird auf das Jahr zurückgeblickt. Und da wollen wir uns natürlich nicht lumpen lassen und gucken auch auf das Jahr 2024, auf das ganze Kalenderjahr zurück. Das Ganze machen wir in der vierten Halbzeit, dem Amateurfußball-Podcast, der Ruhrnachrichten. Und wir sind heute mal wieder nur zu zweit. Das ist ein bisschen anders als sonst, aber ist, glaube ich, auch okay. Die eine Hälfte davon, das bin ich, das ist Linus Siebrecht. Und die andere Hälfte ist Vincent Vogel. Wie geht's dir, Vincent?
Ja, mir geht's ganz gut und ich freue mich, heute wieder hier neben dir sitzen zu dürfen.
Ach, das freut mich auch. Danke. Wie ich schon gesagt habe, wir gucken auf das Jahr 2024 zurück. Wir haben ja jetzt immer die Spiele oder die Wochenenden der Rückrunde, der Hinrunde jetzt in diesem Jahr gehabt. Und vor zwei Wochen war es, glaube ich, dann auf die Hinrunde auch zurückgeguckt. Jetzt eben das ganze Kalenderjahr. Wir haben uns für jeden Monat so ein bis zwei Highlights rausgesucht, die für uns irgendwie stellvertretend für diesen Monat standen oder besonders herausgestochen sind. Und ich glaube, dann können wir einfach direkt schon anfangen und gehen chronologisch durch, weil wir haben ein bisschen was zu besprechen, ne?
Wir haben viel zu besprechen, kann man sagen, ja.
Wir fangen natürlich, wie soll das anders sein, im Januar an. Und da steht natürlich wie jedes Jahr die Hallenstadtmeisterschaft im Fokus. Auch diesmal wird es wieder so sein. Die geht bald los und geht dann bis in den Januar rein, wo dann die richtigen Highlights wahrscheinlich stattfinden, also die Endrunde und die Zwischenrunde. Und im letzten Jahr hat sich Türkspor Dortmund zum Gewinner gekrönt. Was sind deine Erinnerungen noch an die HSM?
Boah, ich muss sagen, ich habe die relativ gut in Erinnerung und auch schön. Es war für mich jetzt auch so das erste Mal, dass ich die für die Ruhrnachrichten begleitet habe, die Hallenstadtmeisterschaft. Und ja, ein Highlight ist jetzt übertrieben gesagt, aber ich fand es relativ cool, dann auch unten da am Rasen, selbst wenn ich nicht selbst gespielt habe, aber zumindest da unten am Rasen zu sitzen und dann die Spiele zu verfolgen am Endrundentag, an den letzten beiden Tagen. Und ich war auch in der Vorrunde dabei, war da in der Halle Renninghausen war das, wenn ich mich richtig erinnere. Und da waren halt auch richtig geile Spiele dabei. Da erinnere ich mich an das Spiel von Berghofen gegen Holzen. War das, wo Holzen, glaube ich, 7-6 verloren hat.
7-6.
Das war komplett irre. Das war richtig cool, das auch mit anzusehen. Die Emotionen und dann auch die Fans, die da waren. Das war der Dortmund, war da auch in der Halle. Ist auch weitergekommen an dem Tag dann und hat auch relativ viel Lärm gemacht. Also im positiven Sinne sage ich jetzt mal, da gab es viel Stimmung und ich blicke sehr, sehr positiv auf die HSM zurück und auch auf einige Überraschungen.
Genau, einer davon ist sein jetziger Verein, nämlich die Dortmunder Löwen, die bis ins Finale gekommen sind, waren auf jeden Fall die Sensation, finde ich, der letzten Hallenstadtmeisterschaft, haben auch eine richtig gute Fanbase gehabt, die da, wenn man aufs Spielfeld geguckt hat, links in der Ecke in der Helmut-Körnig-Halle waren und richtig Lärm gemacht haben und, glaube ich, mit Katari, der da extrem gut performt hat, Wiegand, der noch im Tor stand und dann besser Torhüter auch der Stadtmeisterschaft wurde.
Schwieriges Wort.
Sehr, sehr schwieriges Wort. Zum Glück habe ich die Halle davor noch weggelassen. Von daher auch die extrem positive Hallenstadtmeisterschaft gehabt. Dann im Finale natürlich Türkspor deutlich unterlegen gewesen, aber ich glaube, trotzdem waren alle sehr, sehr happy damit und Türkspor, der für mich absolut verdiente Gewinner, die haben über das ganze Turnier gezeigt, dass sie die Besten der Stadt sind.
Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, ein bisschen reingespielt hat natürlich auch, dass der ASC nicht weit gekommen ist. Sie sind ja in der Zwischenrunde, meine ich, ausgeschieden damals. Es wäre dann der wahrscheinlich einzig richtige Konkurrent so gewesen, sage ich jetzt einfach mal, nachdem Bövinghausen ja da auch eine schwierige Zeit durchgemacht hat und ebenfalls rausgeflogen ist. Aber umso cooler war es dann halt eben auch, wenn die Vorzeichen dann vorm Finale, vorm großen Finale jetzt nicht so gut standen für die Löwen. Aber zumindest war es cool, dass man dann, du hast es gerade schon gesagt, so eine Underdog-Geschichte hat, wie man es vor Jahren schon mit Westrich hatte, wo die relativ weit gekommen sind. Und so eine kleine Cinderella-Story, ne? Die gehört ja auch irgendwo immer mit dazu. Bin gespannt, wer es dieses Jahr wird.
Ich wollte gerade sagen, ich bin auch sehr gespannt. Und für den Monat Januar 2024 gab es noch eine andere große Sache, eher negativer Natur. Und zwar beim HSV, also Homo HSV, die massive finanzielle Probleme zu der Zeit hatten, wo wirklich nicht klar war, ob die Saison zu Ende gespielt werden kann, wie es auch in der Halle zu dem Zeitpunkt schon aussieht. Da waren sie dann Teil der Stadtmeisterschaft, haben sich auch ganz gut gezeigt, jetzt nicht überragend, aber auch nicht auffällig schlecht. Und dann war es so ein bisschen, stand so ein bisschen auf der Kippe, wie es bei Homburg weitergeht. Frank Eigenwillig hat dann übernommen als Trainer, das war so zumindest sportlich eine Konstante, die man dann festgelegt hat. Auch wenn da, glaube ich, über das ganze Jahr gesehen Luft nach oben gewesen wäre, was die sportlichen Leistungen angeht oder die Ergebnisse, die dann am Ende zu Buche standen. Es war nämlich im Sommer dann der Abstieg aus der Westfalenliga. Jetzt ist es wieder Abstiegskampf in der Landesliga. Aber trotzdem stand das für mich auch für den Monat Januar, dass Homburg da extrem zu kämpfen hatte. Und ich finde, bei einem Verein, wo ich das gar nicht gedacht hätte vorher, dass da mal zu solchen Problemen kommen könnte, waren dann die Sponsoren weg fürs Erste. Und ja, da gab es wirklich, wirklich massive Probleme und große Sorgen um den Verein.
Ja, das auf jeden Fall. Ich muss sagen, man kann ja auch nicht immer, wir wissen ja auch nicht immer, was jetzt wirklich so bei den Vereinen dahinter steckt. Wir kennen uns ja jetzt auch nicht in der Infrastruktur aus, was im Innenleben des Vereins passiert. Deswegen sind solche Sachen dann natürlich irgendwo schockierend und natürlich immer überraschend. Aber ich glaube zumindest, dass mit der Verpflichtung, nenne ich jetzt mal, von Frank Eigenwillig, sie einen guten Mann geholt haben, der ja auch dann es lange offen gehalten hat. Also er hat Homburg ja in einer schwierigen Phase übernommen. Ist jetzt kein Spoiler, wenn man sagt, dass Homburg am Ende am letzten Spieltag abgestiegen ist. Und dafür, finde ich, haben sie es noch relativ gut gemacht. Die hatten gute Spiele dabei. Ich erinnere mich dann so ein Heimsieg gegen Wacker Oberkastrop an einem Freitagabend. Also sie haben es schon relativ lange sehr spannend gemacht und nicht das Beste rausgeholt. Das wäre dann der Klassenerhalt. Aber für die Situation, in der sie waren, wo schon Spieler gehen wollten wie Palmieri und Buchholz, da haben sie noch irgendwie, sag ich mal, ihr Gesicht noch irgendwie bewahrt.
Und auf jeden Fall jetzt wieder ein bisschen Konstanz drin gehabt. Also zumindest nicht unbedingt sportlich in ruhige Fahrwasser geraten sind, aber was alles drumherum angeht. Abseits des Platzes ist es wieder, glaube ich, ein gut geführter Verein, das kann man sagen. Und da ist zumindest alles geklärt. Hoffen wir mal, dass es sportlich auch so bleibt, damit mein Hottake von vor 2 Wochen auch noch wahr wird.
Ja, da, also ich glaube nicht an den Hottake, aber zumindest nicht an den Nichtabstieg des Homburg SV. Dann kommen wir in den Februar, in den zweiten Monat. Und da gab es eine große, keine Diskussion, aber es wurde ein Thema aufgemacht. Und zwar die Baller League. Die Baller League war im Hype. Und einige Dortmunder Amateurfußballer haben dort als Wildcarder, jetzt waren sie ja in der letzten Baller League-Saison schon feste Bestandteile eines Teams. Damals waren es noch Wildcarder, haben sie mitgespielt. Und das hat für hitzige Diskussion gesorgt, weil es natürlich auf der einen Seite die Leute gibt, die sagen, wie könnt ihr das machen? Ihr müsst euch auf euren Verein fokussieren, auf die jetzige Situation. Und dann gab es natürlich auch die anderen, die gesagt haben, so eine Chance muss man nutzen, für Chris Kramer oder für Monte spielen zu dürfen oder so. Das ist natürlich auch cool. Und ich habe schon in der letzten Folge unseres Podcasts, haben wir auch das Thema kurz angerissen und auch da habe ich gesagt, ich bin zwar auch für einen meinungsstarken Podcast, aber ich muss sagen, da kann ich mich einfach nicht für eine Seite entscheiden, weil ich, wie gesagt, mit zwei Augen und mit zwei Herzen drauf blicke, weil ich da die Fußballersicht verstehen kann, aber auch irgendwie so die Funktionärssicht oder die von den Zuschauern, von den Fans. Ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, hat Vor- und Nachteile, die Baller League, für die Spieler natürlich. Ich weiß nicht, wie siehst du es?
Ja, man muss auch mehr Grautöne wagen, glaube ich. Also nicht ganz klare Meinungen zu jedem Thema haben. Ich glaube, das ist völlig, völlig in Ordnung. Geht mir nämlich ähnlich bei der Baller League, dass ich so ein bisschen hin und her gerissen bin. Ich kann da jeden verstehen, sowohl die Spieler als auch die Trainer, sportlichen Leiter oder wer auch immer. Ich weiß noch, dass Patrick Johann auch einmal in der Baller League mitgespielt hat und Marco Nagel war nicht begeistert davon, aber hat dann ein Auge zugedrückt, weil er auch genau wusste, was das für eine Chance sein kann oder dass das einfach ein besonderes Erlebnis ist und er das seinem Spieler auch gönnen wollte. Und ich finde, genau so kann man es machen. Klar, es gibt auch die anderen Geschichten, wenn dann 5, 6 Spieler weg sind oder die Hälfte der Mannschaft, ist halt dann irgendwie auch blöd und dann für den ganzen Saisonverlauf auch nicht besonders förderlich. Ich glaube, Reza Hassani hat relativ schnell gesagt bei Brüninghausen, dass es das nicht geben wird mit einem Brüninghausen-Spieler. Also da gibt alle verschiedene Meinungen, die da vertreten sind. Und ich finde, das ist auch gut so, dass da der Diskurs darüber irgendwie lebt. Und ist ja, glaube ich, noch lange nicht vorbei, die Baller League.
Nee. Als zweites, was natürlich auch in diesem Monat ein bisschen polarisiert hat, war der Neuanfang des TuS Bövinghausen. Das ist ein neues Gesicht. Es gab einen Artikel von diesem Medienhaus mit Ayan Jaforowski, in dem er erklärt hat, dass die Berichterstattung jetzt wieder aufgenommen wird. Es war ja vorher, es gab Platzverbote und es wurde nicht berichtet seitens dieses Medienhauses. Und dann gab es im Anfang Februar ein großes Interview, in dem dann verkündet wurde, dass eben jetzt wieder berichtet wird und das auch in normalem Ausmaße. Und seitdem her ist jetzt auch nichts in die Richtung, wie es mal in der Vergangenheit war, passiert. Und ich muss sagen, Bövinghausen hat sich auch jetzt, wenn ich so zurückblicke auf das Jahr, was auch so ein bisschen die Zusammenarbeit oder auch, finde ich generell, das hat Alex Nele ja auch schon im letzten Podcast gesagt, was so die Außendarstellung angeht, haben sie sich schon verbessert, wie ich finde.
gehe ich komplett mit. Also kann ich nicht viel mehr zu sagen. War ja eine recht lange Geschichte auch mit uns, ja, also uns als Ruhrnachrichten und dem TuS Bövinghausen. Gab ja immer so ein paar Differenzen und dann auch eingestellte Berichterstattung. Da muss ich sagen, bin ich froh, dass das jetzt schon lange nicht mehr der Realität angehört, sondern ja, Vergangenheit ist. Das finde ich ist ein guter Punkt, ist wichtig und sieht auch nicht danach aus, als würde sich das nochmal ändern in naher Zukunft.
Wir hoffen nicht.
Wir machen weiter mit dem März und da gab es ja so ein kleines Beben beim FC Brüninghausen, denn das langjährige Trainerduo und sehr erfolgreiche Trainerduo Rafik Halim und Florian Gondrum hat aufgehört mit ihrer Tätigkeit als Trainer und der Rafik Halim war dann ganz weg quasi, hat sofort, ich will nicht sagen hingeschmissen, weil das war alles im Rahmen und der hat jetzt nicht da mit bösem Blut irgendwie abgeschlossen, aber die sportliche Leistung in der Oberliga da noch war halt einfach nicht mehr so gut gegeben und er hat sich nicht mehr als richtiges Gesicht gesehen für den FC Brüninghausen, hat dann aufgehört. Florian Gondrum hat nur noch als Spieler weitergemacht. Ich meine, falls du es genau weißt, hilf mir gerne. Kevin Brümmer war da schon dabei und Reza Sani hat dann als Interimstrainer bis zum Saisonende übernommen. Ja. Gleichzeitig wurde aber auch schon Giovanni Schiattarella vorgestellt als Trainer für den Sommer. Also da wurde relativ schnell alles geklärt. Geklärt wurde auch, dass Florian Gondrum nach Hukade wechselt. Das war dann die nächste Bombe ist vielleicht ein bisschen ein schwieriges Wort, aber der nächste Hammer, der dann sofort aufkam, dass Florian Gondrum in die Bezirksliga wechseln wird. Damals war es ja noch nicht ganz klar, ob Hukade vielleicht den Aufstieg schafft. Es wurde dann doch die Bezirksliga. Generell war Westfalen-Hukade aber ja erstmal eine Überraschung. Und genau, deswegen ging es da im März so ein bisschen nicht drunter und drüber, aber es war viel los bei Brüninghausen.
Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, das kam dann auch für viele überraschend, wie wir schon gesagt haben. Man weiß ja nie ganz genau, was hinter den Kulissen passiert. Ich fand es auch relativ schade, weil ich die beiden eigentlich immer als ein relativ cooles, abgezocktes, sympathisches Duo gesehen habe und ich auch generell viel von so einem Spielertrainer halte, wenn er der Mannschaft auch noch was gibt und er in der Mannschaft respektiert wird. Und das ist bei Flo natürlich gegeben, war damals gegeben. Ich kann ihn aber auch verstehen natürlich, dass er sagt, er will nur noch zocken, weil er hat natürlich die Doppelbelastung dadurch, dass er Trainer ist und Spieler. Es war dann aber natürlich sehr, sehr schade, dass zu diesem Zeitpunkt die beiden aufgehört haben und dann Kevin Brümmer und Reza Sani übernommen haben. Ja, von da an war es dann auch irgendwie ein bisschen schwierig. Brüninghausen war ja sowieso, deswegen sind die beiden ja auch sportlich jetzt nicht so ganz erfolgreich. Und dann mit so einem neuen Trainer-Duo dann noch versuchen, die Oberliga zu retten. Das war von Anfang an, kein Himmelfahrtskommando, aber es war nicht sehr einfach. Aber vielleicht ein Schritt, ein richtiger Schritt, dass wir den damals auch gemacht haben, wenn man jetzt so zurückblickt und auf den aktuellen Zeitpunkt blickt. Denn gerade sieht es ja sehr, sehr nach Aufstieg aus.
Aufstieg gab es auch im März. Das klingt komisch, aber gab es wirklich. Denn die Frauen von Westfalia Dortmund sind da schon aufgestiegen, waren die ersten Aufsteigerinnen der gesamten Saison in Dortmund. Nach 14 Spielen aus 14 Siegen aus 14 Spielen, so ist es richtig, sind sie in die Kreisliga B aufgestiegen. Das war schon 8 Spieltage vor Schluss und damit natürlich, wie kann es anders sein, im März erster Aufsteiger in Dortmund, glaube ich, auch ein Ausrufezeichen gesetzt und auf jeden Fall der Konkurrenz weit enteilt.
Ja, also das war wahrscheinlich auch nicht anders war wahrscheinlich nicht anders zu erwarten. Gleich da so ein bisschen den Herren zum damaligen Zeitpunkt. Jetzt aktuell läuft es ja nicht ganz so gut, aber nach 14 Spielen ist natürlich schon eine Ansage und das im März, ne? Aber umso verdienter war es dann natürlich. Und Frauen ist das richtige Stichwort, denn im April gab es einen Rekord bei den Frauen im Dortmund Amateurfußball, denn bei Borussia Dortmund gab es im Spiel gegen den TV Brechten in der Landesliga einen generellen Zuschauerrekord, das war in der Landesliga, und zwar haben 4.731 Zuschauer das Spiel in der Roten Erde. Das Spiel in der Roten Erde verfolgt gegen den TV Brechten. Damals hat Dortmund mit 4:1 gewonnen und sie waren dann noch nicht aufgestiegen. Leider zu dem Zeitpunkt, es wäre bestimmt noch ein bisschen cooler gewesen, dann vor 4.700 ZuschauerInnen den Aufstieg zu feiern, aber es hat damals noch einen Punkt gefehlt. Aber auf jeden Fall eine richtig coole Aktion, auch nicht jetzt nur für die Frauen von Dortmund, sondern auch für die Frauen des TV Brechten. Der spielt es wahrscheinlich sonst vor, keine Ahnung, 50, 100 ZuschauerInnen, ich weiß es jetzt nicht, aber dann auf einmal so vor 4.500 ZuschauerInnen zu spielen, das ist schon richtig cool, oder?
Absolut, sehr verdient auch. Man kann natürlich streiten, ob das alles so fair und richtig ist, dass der BVB da unten startet mit Trainingslager in den Kitzbüheler Alpen und sonst was, Trainingsoutfits und alles. Ja, kann man drüber diskutieren, das glaube ich, da kann man, da wird Richard David Precht sagt das, glaube ich, mit Markus Lanz im Podcast immer, kann man eine eigene Folge drüber machen. Wollen wir nicht machen, aber weil es, glaube ich, auch ja, außer Frage steht, ist, dass die BVB-Frauen viel für den Frauenfußball getan haben. Dadurch, oder seitdem es die gibt, ist die Aufmerksamkeit extrem hoch auf den Frauenfußball. Solche Spiele stehen sinnbildlich dafür, dass ganz, ganz viele Zuschauer dahin kommen, dass in der roten Erde gespielt wird, was auch, glaube ich, nicht selbstverständlich ist. Und deswegen, wie gesagt, sehr verdient, glaube ich, so eine Kulisse auch mal dann zu erleben für die Frauen.
Ganz genau. Ich glaube, viele haben sich ja auch beschwert, dass die Frauen, wie du schon gesagt hast, dort starten und dann ja anderen Mannschaften den Aufstiegsplatz wegnehmen. Das kann man natürlich auch so sehen, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch cool, mal in der roten Erde spielen zu können. Ne? Das kommt natürlich auch nicht so oft vor. Und jetzt gibt's das Pardon zu den Frauen von Westfalia Dortmund, denn auch die Herren sind im April aufgestiegen. Damals auch ja, sehr, sehr frühzeitig. Es gab ja dann noch das ja, den kuriosen Vorfall, dass sie eigentlich schon aufgestiegen waren bzw. sind und dann aufgrund eines Fehlers im Spielbericht wurde ja dann, es war damals dann die erste Niederlage von Westfalia Dortmund, aber es war ja eine keine spielerische, sondern abseits des Platzes. Aber es gab dann auch den Aufstieg in die Kreisliga A und das wurde damals sehr, sehr groß ja, zelebriert. Kannst du dich noch erinnern, wie du damals gedacht hast, als dann als du davon gehört hast, dass sie das erste Mal verloren haben und dann halt, weil sie so einen ja, Fehler begangen haben?
Ich kann mich auf jeden Fall noch gut an die Bilder erinnern mit ihren Meister-Shirts, wo, glaube ich, so eine To-Do-Liste drauf
war. Das weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass sie, glaube ich, die Schale sich so...
Genau, eine Schale hatten sie und ich meine, es waren To-Do-Shirts mit dem Weg, ich will nichts Falsches sagen, aber vielleicht bis in die Westfalenliga oder in die Oberliga und dann die ersten Ligen waren halt schon abgehakt. Und ja, dann kam ein Tag später gesperrten Spieler eingesetzt und wurde annulliert, 2-0 wahrscheinlich für Barock gewertet und damit dann doch kein Aufstieg, den haben sie dann eine Woche später perfekt gemacht, deswegen ändert das nicht viel daran, war trotzdem eine sehr, sehr kuriose Aktion. Ehrlicherweise ein kleines Schmunzeln, weil es einfach so, so verrückt ist, ja, konnte man sich da wahrscheinlich nicht verkneifen.
Ich glaube, das haben die aber auch dann
mit Humor genommen, weil sportlich waren sie so überlegen und hatten den Aufstieg sowas von verdient, dass es dann jetzt auf eine Woche mehr oder weniger, glaube ich, auch nicht mehr ankam.
Ganz genau.
Wir gehen schon in den Mai, in den fünften Monat. Und da ja, ist klassisch oder ist traditionell der Monat der Entscheidung. Aufstiege, Abstiege, war alles dabei. Das meiste oder ein paar Sachen haben wir schon geklärt, schon in den vorigen Monaten, seit März quasi. Aber das meiste kam dann doch im Mai. Unter anderem sind Sölde, Westrich, Brechten, Eichlinghofen 2, Scharnhorst 2, der FC Roche, TuS Deusen, allesamt aufgestiegen. Das, glaube ich, auch bei jedem mehr als verdient. Wer am Ende oben steht, bin ich der Meinung, der hat es auch verdient. Gerade bei Sölde hat es ja nicht lange gedauert, aber war ja doch schon sehr, sehr...
War eine Erlösung
und große Sehnsucht nach dem Ziel der Landesliga. Interessant auch, dass Brechten direkt den Durchmarsch von der Kreisliga B in die Bezirksliga geschafft hat. Das, glaube ich, so zwei Highlights, sehr beeindruckende Aufstiege. Und das andere ging dann natürlich nach unten, gibt es auch die Entscheidung und da war dein ehemaliger Club beteiligt, der BSV Schüren, am letzten Spieltag im Endspiel sozusagen im Dortmunder Derby gegen Homburg, ja mit dem Endspiel um den Klassenhalt, schön hat 2-1 gewonnen, hat sich dadurch gerettet, am Ende glaube ich noch 40 Punkte geknackt und 10. geworden.
Ja, also sah, Platz 8 oder sowas.
Genau,
ja.
sah dann doch echt ganz gut aus und Homburg dadurch dann abgestiegen. Ich glaube, oder ich weiß noch, dass ich vorher gedacht habe, bitte lass es nicht dazu kommen, dass die beiden Dortmunder Vereine aufeinandertreffen und das irgendwie entscheiden müssen. Ist dann so gekommen, zu Ungunsten von Homburg, dass, ja, so ist der Sport, da kann man nichts dran ändern. Ich glaube, ja, damit können sie auch leben. Ich glaube, die ganze Saison war jetzt nicht so, dass sie jetzt gesagt haben, dass es extrem bitter war, sondern war dann einfach die Qualität vielleicht auch nicht da. Und ja, dass dann so ein Spiel das so entscheidet, das ist natürlich unglücklich, aber ja, wie gesagt, gehört zum Fußball dazu.
Ja, ich erinnere mich auch noch damals, das heißt natürlich, aber ich habe nicht selbst gespielt in den 90 Minuten. aber es war ja, es war sehr, 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 sehr knapp, denn ich kann mich ja genau an die Konstellation erinnern, aber es war zwischenzeitlich so, da stand es dann 1-1 und uns hat ein Gegentor gefehlt. Ich glaube, wenn wir, weil die anderen Plätze, es ist ja generell in der Westfalenliga 2 relativ eng und die anderen Plätze war es zwischenzeitlich so, dass wenn Homburg jetzt das 2-1 macht, dass ihnen gar nicht geholfen hätte. Also die waren durch die anderen Ergebnisse eh abgestiegen. Es war so, dass wir uns nur retten mussten und Homburg hätte auf die anderen hoffen müssen, plus halt selbst gewinnen müssen. Und es war dann halt wirklich so zwischenzeitlich, dass die anderen mitgespielt haben und wenn Homburg ein Tor gemacht hätte, wären wir abgestiegen gewesen. Und das war wirklich, also da war eine Anspannung zu spüren, das hast du bis zum Stadionsprecher gespürt. Am Ende hat uns dann Philippos Selkos von der Mittellinie erlöst, das war dann schon relativ geil, das Gefühl. Aber ich glaube, also das brauche ich auch nicht nochmal, auch wenn dieser Nervenkitzel ganz cool ist und wenn es dann noch was um was geht, ist vielleicht besser, als wenn du am letzten Spieltag 5-5 spielst oder sowas. Aber das war schon, also wenn du so kurz vorm Abstieg bist, das ist schon echt nervenaufreibend.
Was positiv an diesem Ende ist, glaube ich, kann man ohne parteiisch zu sein sagen, dass Sascha Samulewicz seine Karriere mit dem Klassenerhalt und mit dem Sieg beenden konnte, denn die war dann im Mai auch zu Ende, zumindest als Spieler. Jetzt ist er ja Torwarttrainer bei Homburg, hat auch den Wechsel gemacht, dann doch in die Liga tiefer, ohne dass er abgestiegen ist. Aber ich glaube auch, da kann man sagen, eine große Karriere im Dortmund Amateurfußball und auch natürlich weiter auf weiter oberem Niveau noch in seinen früheren Zeiten, die da zu Ende gegangen ist.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe ihn ja jetzt auch in Schönern kennengelernt und ist wirklich ein überragender Mensch. Hat mir auch, das war dann ja meine zweite Station, mein zweites Herrenjahr, hat mir auch wirklich echt menschlich sehr gut getan, muss ich sagen. Hat mich auch an die Hand genommen und es war sehr, sehr cool, unter ihm auch oder mit ihm zu spielen. Von daher für den Dortmund Amateurfußball natürlich sehr, sehr schade, weil ja so ein Charakter auch geht, so eine Vorbildfunktion, aber für ihn wahrscheinlich auch besser. Und ja, hat ja jetzt seine Rolle in Homburg gefunden, spielt ja ab und an, glaube ich, noch bei den BVB-Legenden.
Genau, stimmt, macht er auch noch.
Mit, meine ich. Und der wird schon die richtige Entscheidung getroffen haben. Dann gehen wir jetzt in den Juni und dort gab es eine neue Regel. Und zwar die Kapitänsregel. War auch heiß diskutiert. Und ja, jetzt so nach ein paar Monaten kann man sagen, ich finde, sie hat gar nicht funktioniert. Also ich erinnere mich auch jetzt zuletzt an ein Spiel, wo es tatsächlich, glaube ich, das war das erste Mal wirklich, dass ich mir gedacht habe, das setzt endlich meiner durch. Es war beim Freitagabendspiel Stuttgart gegen Union, meine ich, war es. Und da hätte es einen Elfmeter vielleicht geben müssen, war eine Elfmeterszene. Und dann sind die Unioner Spieler alle hingegangen. Rani Khedira als Kapitän stand da und dann aber auch noch drei andere Spieler. Und die haben alle Geld bekommen, haben alle mit dem Schiri geredet, haben alle Geld bekommen. Aber das passiert halt gar nicht, ne? Also es passiert, weder sehe ich das sonst in der Bundesliga, noch sehe ich es bei uns im Amateurfußball. Also ich bin auch kein Kapitän in meiner Mannschaft, aber so oft wie ich mit dem Schiedsrichter rede, der hätte schon 50 gelbe Karten bekommen müssen, weil die das einfach gar nicht durchsetzen.
Also ich glaube, als Schiedsrichter könnte ich mir vorstellen, hast du auch ein bisschen Angst, in Anführungszeichen, dich halt unbeliebt zu machen. Wenn du dann auf einmal die Karten nur so rausschmeißt, dann wird es natürlich nicht unbedingt besser, glaube ich, die Atmosphäre so auf dem Spielfeld, gerade wenn es ein bisschen hitzig sowieso schon ist und dann noch die gelben Karten dazukommen, können natürlich eher kontraproduktiv sein, aber ich stimme dir zu, das, was ich gesehen habe, sowohl im Profibereich als auch im Amateurbereich, hat irgendwie nicht funktioniert. Ich dachte, bei der EM wurde ja wirklich sehr, sehr, sehr krass durchgesetzt und da fand ich das auch gut, weil es hat gut gewirkt und die Spieler haben sich dann gehalten, aber dann, als es in die Ligen wieder ging, war das irgendwie schon gegessen. Und
war alles egal.
Ich weiß noch, dass so ein paar Spieler auch und Trainer gefragt hatten vor der Saison, was sie davon halten, da war die Begeisterung auch nicht so groß. Aber jetzt ist auch egal. Also ich glaube, so richtig daran stören tut sich keiner, weil es gibt sie quasi gefühlt nicht mehr, die Regel.
Das habe ich auch das Gefühl. Und es kam noch zur Absage eines möglichen Stadions für Türkspor Dortmund. Und zwar ging es damals darum, ob der Mendes-Sportplatz ausreicht, ob er vielleicht ausgebaut werden soll oder ausgebaut werden kann. Oder ob, also das war dann relativ schnell klar, dass es nicht passieren wird, dass ein neues Stadion gebaut wird. Und dann stand im Raum, ob denn nicht das Waldstadion des ASC Dortmund irgendwie zur Verfügung stehen kann oder stehen soll. Letztendlich ist es dazu gekommen, dass Türkspor nicht in Dortmund spielen kann. Ich finde das, bin auch immer noch der Meinung, dass das natürlich sehr, sehr schade ist. Und ich finde, Dortmund hätte einen Regionalligisten in Dortmund eben verdient zu spielen. Jetzt spielen sie in Hagen. War jetzt nicht der Weltuntergang, aber ist natürlich echt, echt schade.
Auch da kommen wir, glaube ich, gleich nochmal drauf zu sprechen, auf die Stadionproblematik in einem anderen Monat. Aber ich gebe dir vollkommen recht, Dortmund und Sportstätten ist ja generell so ein leidiges Thema, was sich schon seit Jahren hinzieht, was auch Sporthallen angeht. und eben der oder das Stadion, der Rasenplatz für mindestens Regionalliga. Finde ich auch, das gehört sich eine Stadt, die sich selbst als Fußballhauptstadt präsentiert und zeigt, wird sich einfach dafür gehören oder zugehören, dass ja auch so ein Stadion verfügbar ist und dass man nicht hin und her wechseln muss und telefonieren muss und alle Dinge klären muss. In der Roten Erde kann nicht gespielt werden, weil das und das ist. Und dann geht es jetzt nach Hagen und vorher nach Velbert. Das kann es irgendwie nicht sein, finde ich.
Das ist ja auch gar keine richtigen Heimspiele,
wenn du nee, zu deinem
Auswärtsspiel so weit fahren musst.
Dreiviertelstunde, genau, das ergibt halt keinen Sinn. Ja, so richtig Licht am Ende dieses Tunnels sehe ich nicht, ehrlich gesagt. Also natürlich ist auch die Frage der Platz, ne? Wo soll ein Stadion jetzt auf einmal entstehen? Aber ich finde trotzdem, dass es da irgendeine Lösung für geben sollte, weil wenn man auf den ASC guckt oder auf sonstige Dortmunder Teams, ausgeschlossen halte ich es nicht, dass da nochmal jemand
auf keinen Fall in
dieses Niveau hineinstößt. Mach ich weiter, ne?
Du machst weiter.
Ich mach weiter mit dem Juli. Und da, ja, der stand im Zeichen der Vorbereitungsturniere, auch jedes Jahr quasi die gleichen oder die allseits beliebten. Fangen wir an mit dem Hacker Cup, der natürlich irgendwie das größte Turnier ist oder das ja, prestigeträchtigste mit den namhaftesten Teams auch, die dabei sind. Das hat am Ende Türkspor verloren, das Finale. Der ASC hat nämlich gewonnen, hat zu Hause quasi sein Heimturnier gewonnen mit 2-1 gegen Türkspor. Damit, glaube ich, auch ein kleines Ausrufezeichen gesetzt in der Vorbereitung. Und ansonsten, glaube ich, kann ich einfach mal die Turniere durchgehen. Das Kuriose ist, die Finals sind alle 2-1 ausgegangen. Mengede nämlich beim Josef Spranke Cup gewonnen gegen Westrich mit 2-1 eben. Der Hörder SC hat die Hörder Stadtmeisterschaft gewonnen gegen den VfL Hörde im Derby. Und Blau-Gelb Schwerin hat den Kron Green IT Cup gegen Eichninghofen gewonnen. Auch jeweils mit 2-1. Ich finde Vorbereitungsturniere immer super interessant, wenn man da Neuzugänge sieht bei den Mannschaften oder wo sie neu sind. Generell die Teams einfach, wie sie sich über den Sommer gemacht haben und da so einen ersten Eindruck, so einen kleinen Eindruck zumindest bekommt, wie die Saison vielleicht laufen könnte. Deswegen bin ich ja großer Fan dieser Vorbereitungsturniere.
Ja, ich auch als Spieler natürlich auch nochmal. Ich finde, das ist auch so ein bisschen wie eine Halle, da kommt man dann immer zusammen, sieht alte Freunde oder sieht auch oder lernt neue Freunde kennen. Es gibt Bratwurst, Bier für die ZuschauerInnen.
Also ein bisschen Sehnsucht, ne, wenn das zwei Monate nicht war.
Ja, und auch für die Spieler. Und ich finde halt, wie gesagt, man kann sich da so ein bisschen einspielen, auch ohne großen Druck, zumindest habe ich das jetzt immer, habe ich das jetzt gar nicht so gespürt. Wir waren ja auch im Finale mit Schüren gegen Hovi. Klar wolltest du das Ding gewinnen, aber das war jetzt kein Weltuntergang, wenn du das verloren hast. Da war am Ende trotzdem noch gute Laune. Von daher, ja, feiere ich diese Turniere auch sehr, sehr cool. Ich finde auch, dass es so, ja, nicht Herabstufungen gibt, aber dass, sag ich mal, jeder an irgendeinem Turnier teilnehmen kann, weil am Ende sind die Turniere immer noch besser, als wenn du am Sonntag bei 30 Grad gegen irgendeine Mannschaft spielst. Von daher ja, bin ich auch ein großer Freund von diesen Turnieren.
August,
okay, ich habe deine Geste nicht verstanden. Mir wurde zugefächert und ich dachte, du willst jetzt noch was sagen oder ich soll noch was sagen. Und,
nee, wir sind schon lange am Plaudern, deswegen würde ich sagen, gehen wir mal weiter.
Dann gehen wir in den August. Und zwar ja, ging dort Türkspor an den Start in der Regionalliga. Es gab das erste Spiel damals in Velbert, das 1-1, wo sie fast noch gewonnen hätten, wenn sie ihren Elfmeter nicht verschossen hätten. Und dann auch noch am zweiten Spieltag natürlich das überragende, das Highlight-Spiel gegen den MSV Duisburg. Das haben sie damals mit 3-0 verloren, wenn ich da nicht vertue.
5-0? Es war noch deutlicher.
Ja, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Aber vor 18.000, das hat Alex Nehl letzte Woche gesagt, das habe ich mir gemerkt, vor 18.000, das ist sehr, sehr cool. Und zu dem Zeitpunkt hättest du da gedacht, dass Türkspor jetzt noch in diese Situation gerät, wo sie gerade sind? Echt? Weil nach dem ersten Spieltag haben sie mich schon ziemlich beeindruckt.
Das stimmt. Das fand ich auch gegen Wuppertal wirklich krass gespielt. Und da muss ich sagen, dachte ich auch, da könnte wirklich was gehen in der Regionalliga. Ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass da noch was passiert. Ich glaube, das 0-5 in Duisburg war dann so ein bisschen ja der Realitätsbeweis, wie es wirklich laufen kann in der Regionalliga, was dann ja danach leider auch ein bisschen bewiesen wurde. Trotzdem einfach historisch, ne? Erster Dortmunder Verein außerhalb des BVB, der in der Regionalliga spielt oder höher als Oberliga. Und von daher, glaube ich, waren die bei Türkspor alle stolz. Generell in Dortmund gibt es wahrscheinlich auch ein bisschen Neid oder Missgunst, aber ich finde auch, dass man da irgendwie stolz auf diesen Verein sein kann, was die geleistet haben und dass sie da sind, wo sie sind, und haben sich dann auch ja so ein Highlight-Spiel wie in Duisburg absolut verdient, auch wenn es jetzt ergebnistechnisch nicht so dolle war.
Ja, dann mach gerne weiter mit dem September.
gehen wir schon in den September und da, oder der wurde wieder bestimmt vom TuS Bövinghausen. Da gab es ja nächsten Kracher, nächstes Trainerbeben. Und zwar hat Dimi Kalpakidis, für meine Begriffe sehr überraschend, da nochmal übernommen. War kurz vorher, hat er bei Kirchhörde aufgehört, wo es ja auch eher so mittelmäßig sportlich lief oder nicht so gut wie er hofft vielleicht. Und heute dann in Bövinghausen an, wo Baris Özbek vorher ja, zumindest für ein paar Wochen Trainer war und dann auch wieder hingeschmissen hat oder entlassen wurde. Da gab es noch Diskussionen mit Danny Voss, der dann vorher auch als Trainer war und dann immer so im Hintergrund irgendwie dabei war. Und der sagte eigentlich, er würde gehen, wenn ein neuer Cheftrainer kommt und nicht nur Co-Trainer. Jetzt ist Dimi gewissermaßen, kann man sagen,
Cheftrainer. Aber und die beiden sind ja Homies.
Die beiden sind Homies und deswegen gab es dann doch eine andere Wendung und jetzt sind beide zusammen da und ja, haben mehr gemacht aus Bövinghausen in dieser Saison, als ich dachte, aber auch da haben wir letzte Woche recht ausführlich schon drüber gesprochen.
Ja, auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich feiere die beiden aber auch irgendwie so ein bisschen. Irgendwie sind sie relativ süß zusammen, weiß nicht. Das hört sich komisch an, aber wenn ich die mal auf den Bildern sehe und ich habe ja auch damals, als die bei uns in Kirchhörde war, war Danny dann auch ab und an mal da. Die sind schon cool miteinander. Und es ist dann auch lustig, irgendwie anzusehen, weil die beiden sich halt sehr, sehr gut verstehen. Ist ja auch bei Dimi ab und an im WhatsApp-Status, ist Danny auch immer zu sehen. Von daher ist das eine schöne Geschichte. Ich glaube, dass die beiden sich auch sehr wohl fühlen und ich glaube, das hat man jetzt auch an den letzten Ergebnissen bei Bövinghausen gesehen, auch wenn sie jetzt zuletzt unglücklich 4-3 verloren haben gegen Wattenscheid, aber das ist ja, also ein 4-3, das ist ja kein Ergebnis, wo du sagst, damit kannst du nichts anfangen. Deswegen glaube ich, haben wir schon letzte Woche gesagt, dass die Truppe lebt und dass der Wechsel sich, also zu Dimi, dass Dimi da jetzt anfängt, sich, dass es sehr positiv war.
Negativ dagegen im September das Insolvenzeröffnungsverfahren, was in Bövinghausen eingeleitet wurde. Auch das eine lange Geschichte, kann man natürlich alles nachlesen auf wn.de/durchsport. Da die harten Fakten, das kann auch zu 9 Punkten Abzug führen, wenn eben diese Insolvenz quasi bestätigt wird, aber noch läuft es. Das kann sich natürlich über Wochen und Monate, wie es jetzt ja schon der Fall ist, hinziehen, bis da zu einer Entscheidung kommt oder zu einem, ich weiß nicht, ob man da auch Urteil sagt, aber auf jeden Fall ja zu einem Entschluss. Jedenfalls wurde dieses Insolvenzeröffnungsverfahren damals eingeleitet und damit war so ein bisschen, das alles, was in den Monaten davor bei Bövinghausen passiert ist, wurde dann zu einem vorläufigen Zwischenpunkt irgendwie gebracht und jetzt muss man mal sehen, genau, wie es weitergeht. Ansonsten sind die Punkte da, die Bövinghausen hat, können halt noch -9 werden, wenn sich da quasi nochmal was Negatives ergeben sollte.
Dann geht es jetzt auch in den Oktober und da kam für viele was relativ Überraschendes und zwar das Aus von Marco Nagel. Er hat in Sölde aufgehört, es hat danach auch nicht aufgehört in Sölde mit den Unruhen, nenne ich es jetzt mal. Es kam auch für mich natürlich sehr, sehr überraschend. Es lief natürlich jetzt auch nicht so gut sportlich in Sölde, hatten nicht viele Punkte, waren auch Tabellenletzter, glaube ich, als er gegangen ist. Von daher irgendwo ein logischer Schritt, aber auch irgendwie ein Schritt, womit ich gar nicht gerechnet hätte. Also klar, sie sind Letzter und dann denkt man oft, jetzt wird der Trainer angezettelt, aber ich hatte immer das Gefühl, dass Marco in diesem Verein so unangefochten ist und nicht, dass er machen kann, was er will, aber dass man ihm da blind vertraut und ihm auch zugetraut hätte, die Mannschaft da jetzt rauszuholen. Ja, und dann haben sich die Wege getrennt. Ich war schockiert, war sehr überrascht und bis heute weiß ich nicht, ob es nicht vielleicht doch besser gewesen wäre, wenn er da geblieben wäre.
Das ist ein Brett.
Ja, weiß aber nicht. Sagst du mein Gefühl, wer verkörpert Sölde so wie er?
Ich auf jeden
nicht.
Fall. Aber ich glaube, dass eben sein Abgang, es war ja von sich aus, auch zeigt, wie sehr er diesen Verein liebt oder wie sehr ihm der Verein am Herzen liegt, weil er das Gefühl hatte, er ist nicht mehr der Richtige und dieser Spirit, den das Team in der Bezirksliga hatte, der ist nicht mehr so richtig da und deswegen muss da eine Veränderung her. Und eben weil ihm der Verein so am Herzen liegt, hat er gesagt, irgendjemand muss weg und das
bin er nicht.
Das bin ich. du sagst, es ist so richtig besser geworden, ist es noch nicht. Schauen wir mal, wie das wird, jetzt mit ein paar Abgängen auch im Winter. Gucken wir mal, wer noch dazukommt, außer Gerando, der von Bövinghausen
zurückkommt. Ja, aber das ist schon mal ein Anfang, finde ich.
Das ist auf jeden Fall schon mal ein Anfang. Aber mir geht es genauso. Ich war auch sehr, sehr, sehr überrascht.
Und dann haben wir natürlich noch, wir haben es schon letzte Woche angesprochen, aber wir müssen es auch nochmal jetzt einmal ansprechen, der Nichtantritt des TuS Bövinghausen in der zweiten Halbzeit gegen Preußen Münster. Wir haben es, wie gesagt, schon mehrmals diskutiert. Es ist Schande, weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber es ist auf jeden Fall sehr peinlich, finde ich, als Oberligist da nicht mehr anzutreten oder nicht mehr antreten zu können. ich glaube, die Jungs hätten sich da auch was anderes gewünscht. Deswegen finde ich jetzt noch nicht mal, dass man da den Spielern, die jetzt dort waren oder sowas, irgendwelche Vorwürfe machen kann. Aber klar, das ist natürlich ein Ereignis, ja, was sie nicht loswerden. Dazu müssen sie jetzt halt stehen, ne? Das haben sie sich selbst eingebrockt. Aber haben ja sich jetzt durch die Ergebnisse der letzten Woche wieder ein bisschen positiveres Gesicht gezeigt. Und von daher glaube ich, das auch schon fast vergessen gemacht. Aber wir müssen es natürlich trotzdem einmal erwähnen, weil sowas gab es schon sehr, sehr lange nicht mehr. Ja.
Ich wollte gerade sagen, war ein Highlight, aber ein Highlight war es nur wirklich nicht.
Nur im negativen Sinne.
Ja, ein Downlight, ja.
Ja.
Genau, aber ja, kann ich nichts mehr zu sagen. Wir haben darüber gesprochen und ich sehe das wie du. Das ist, oder war zu dem Zeitpunkt, ja, schon eine peinliche Angelegenheit. Machen wir weiter
mit November. Du bist dran.
Wir machen weiter mit November. Da waren vor allem die zwei Junioren-Pokalfinals. Auf jeden Fall Highlights in der U17 und in der U19, wo es ja jeweils eigentlich eine Überraschung gab. Zum einen bei der U17, dass der ASC gegen den TSC Eintracht, die ja in der Jugend einfach überragend sind und irgendwie alles in Schatten stellen in den letzten Jahren, hat aber der ASC gewonnen nach Elfmeterschießen, 12-11 nach Elfmeterschießen, also auch wirklich ein...
Das ist fast wie das Pokalspiel jetzt bei den Herren zuletzt, gab es auch 16-17 oder so, ist da eins ausgegangen, mit Thusen-Kuhl-Beteiligung war das, meine ich.
Ja, so ähnlich, auf jeden Fall auch eine kuriose Sache. Und die andere Überraschung war in der U19 der Finalgegner vom TSC, der natürlich auch da am Start war. Das waren die Dortmunder Löwen, die sich da durchgekämpft haben. Jetzt habe ich es leider nicht aufgeschrieben oder auf dem Schirm, welche Liga spielen die?
Ich weiß es auch nicht ganz, aber jetzt lass mich blöd darstellen lassen, aber ich meine, die spielen da, haben da so eine Aufstiegsrunde gespielt und jetzt spielen sie gerade halt in so einer richtigen Liga, Kreisliga B.
Kreisliga B, das ist ja Wahnsinn, das ist überragend, dass sie ins Finale geschafft haben gegen den TSC, die einfach in jeder Jugend immer eine herausragende Mannschaft haben, muss nicht da dann mit 7-0 geschlagen geben, das war eine recht deutliche Angelegenheit, aber auch da ist es so, dass sie einfach den finalen Anzug schon gefeiert haben und ja, auch absolut verdient. Ich meine, als B-Ligist.
Als B-Ligist. Schon spät.
Ins Finale zu kommen, mehr konnten sie sich, glaube ich, nicht erträumen.
Ja, ich glaube, aber das ist auch das Schöne. Also das habe ich dann aber auch im Verein so mitbekommen. Ich habe ja auch ein paar Bilder gesehen, dass die Jungs dann das aber auch so ein bisschen einordnen können und wertschätzen können, das, was sie gerade geleistet haben. War jetzt bestimmt nicht der schwierigste Weg bis dahin. Also mussten jetzt nicht vorher schon Eintracht oder Homburg oder das ausschalten, aber klar, da zu stehen, dann da gegen Eintracht zu spielen, wenn du sonst nur in der Kreisliga B spielst, das ist dann auch eine recht coole Sache und sie haben mich auch sehr, sehr gefreut. Das war ja auch direkt nach Abpfiff zu sehen, dann in den Bildern, die geschossen wurden und ich finde, das kann man den Jungs dann auch auf jeden Fall hoch anrechnen, denn ich will gar nicht wissen, wie ich mich gefühlt hätte. Ich bin ein relativ schlechter Verlierer und hätte mich wahrscheinlich nicht so sehr nach dem Abpfiff freuen können.
Noch eine kurze Sache für den November, wo wir ein bisschen Genesungswünsche noch entsenden wollen. Dustin Singh hat sich wieder verletzt, leider im Topspiel gegen Schwerin, was Huckerde mit 7-1 gewonnen hat.
Also kurz vor Schluss auch noch,
in den letzten Minuten. Sehr, sehr unnötig. Bei jedem anderen Ergebnis wäre es genauso unnötig gewesen. Aber so nochmal extrem bitter. Der zweite Kreuzbandriss, nachdem er schon die letzte Saison fast komplett verpasst hatte wegen eines Kreuzbandrisses, jetzt oder damals im linken Knie, jetzt im rechten Knie. Also auch nicht mal das Gleiche, sondern im anderen Knie auch noch mal verletzt. Fällt wieder monatelang aus, war gerade wieder dabei, hat wieder seine Tore auch schon gemacht, war zumindest, ich weiß nicht, ob nah an der Starthilfe, aber er hat seine Einsätze bekommen und seine Scorer gemacht und dann wieder verletzt. Das kann einem einfach nur leid tun und wie gesagt, Genesungswünsche, ich hoffe.
Gute Besserung, ne, an der Stelle.
Genau, da ist er schon auf dem besseren Weg oder auf einem guten Weg jetzt und wir sehen ihn dann im nächsten Jahr bald oder schnellstmöglich wieder.
Ganz genau, das hoffen wir natürlich. Und der Dezember ist unser letzter Monat. Damit sind wir auch kurz vorm Ende. Und wer dominiert diesen Monat mehr als Schari? Wenn du mich vor dem Jahr gefragt hättest, dass Schari im Dezember das Thema ist, dann hätte ich irgendwie gesagt, im negativen Sinne, weil abgestiegen, im Jahr Vorjahr oder sowas, spielen jetzt Kreisliga B oder so. Und jetzt spielen sie oben mit, sind Zweiter hinter Sarajevo Bosna, haben aber auch noch ein Spiel weniger und haben jetzt innerhalb von einer Woche war es jetzt oder so, zwei der besten Dortmunder Amateurfußballer geholt, mit Marcel Ramsey vom FC Roche, den Kapitän, und William Valenti von Brakel. Völlig kurios. Als ich das erste Mal gehört habe, war ich hier in der Redaktion, aber von Ramsey jetzt nicht, aber von Valenti, und dann ja, sollte ich erst raten, wo er hinwechselt. Das gleiche habe ich auch mit Linus gemacht und wir haben beide ja, irgendwo Westfalenliga, Oberliga getippt.
Das hätte noch ganz lange gedauert, bis ich auf Schari gekommen wäre.
Bis man auf Schari gekommen wäre. ja, Valenti hat ja jetzt in einem Interview verraten, warum er diesen Schritt gegangen ist. Man kann es irgendwo nachvollziehen, aber natürlich trotzdem absolut kurios, jetzt den Schritt von der Landesliga in die Kreisliga A zu gehen.
Ja, völlig absurd. Also generell, was Schari macht, erstmal, dass sie generell schon so sportlich performen, die Runde, das hätte ich schon nicht unbedingt gedacht. Ich bin jetzt kein Experte unbedingt für die Kreisliga A, aber hätte ich einfach nicht so erwartet. Dass sie jetzt auch nochmal so aufrüsten, zeigt ja auch, welche Ambitionen die haben, also dass die wirklich nach oben wollen. Und ich glaube, jetzt sind sie nicht unbedingt Favorit, weil Westfalia immer noch in der Liga ist, aber sind auf jeden Fall gewappnet für eine anstrengende Rückrunde.
Ja, das auf jeden Fall. Ich bin auch jetzt sehr gespannt, weil ich finde, vorne sind sie relativ gut mit Emir Haidari, der, ich glaube, immer noch verletzt ist. Weiß jetzt nicht genau, wie sie da der Stand ist, aber der hat zuletzt auf jeden Fall noch nicht gespielt. Jetzt William Valenti, Marcel Ramsey. Da sind viele Spieler dabei, plus die, die jetzt sowieso noch da sind. Ich bin gespannt, ob sie vielleicht irgendwie die Defensive noch verstärkt bekommen, weil das war ja noch so ein bisschen das, ja nicht das Manko, aber ich sag mal, da, wo sie auf jeden Fall auch noch ja, Verstärkung gesucht haben. Und wenn sie das hinkriegen, dann sind sie für mich der Favorit, bin ich ehrlich. Also wer Marcel Ramsey, William Valenti noch hat, plus die, die sowieso schon da sind, wenn dann noch die verletzten Walid Osmani und Emi Haidari zurückkommen, dann wird es sehr, sehr spannend.
Auf jeden Fall. Spannend wird auch der Rest des Dezembers noch, nämlich mit der Hallenstadtmeisterschaft, die am 21. mit der Qualifikationsrunde der C-Ligisten ja quasi schon losgeht und dann am 27. in die Vorrunde einsteigt. Da sind wir natürlich auch am Start. Ihr könnt alles angucken, alles lesen unter nochmal rn.de/dosport oder sport.tv, wo dann die Livestreams zu allen Spielen der Hallenstadtmeisterschaft zu sehen sein werden. Wir sind jetzt hier am Ende ein bisschen durchgerusht, glaube ich, aber wir wollten auch nicht zu lange machen und einfach nur einen groben Überblick über das geben, was
es war aber auch Jahr schwierig, so viel passiert. Hey.
Wirklich, das war wirklich schwierig, es ist extrem viel passiert, also kein Anspruch, absolut kein Anspruch auf Vollständigkeit hier, unsere Liste. Danke euch fürs Zuhören, mir hat Spaß gemacht, war mal ganz gut, auch den Anfang des Jahres nochmal ein bisschen Revue passieren zu lassen und ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Abend und dann hören wir uns nächste Woche nochmal wieder zur großen HSM-Vorschau.
Genau. Bis dahin. Schönen Abend noch.
Ciao.